Verkörpern bedeutet etwas darstellen, Inkarnation von oder Avatar für etwas sein. Als die namenlose Protagonistin von Verena Kesslers drittem Roman Jim sich in einem Fitnessstudio bewirbt, wird sie auf ihre eigene physische Unzulänglichkeit hingewiesen. Das Team müsse diesen Ort gewissermaßen nun ja auch verkörpern. Also Fitness und Wellness und Gesundheit und all das auch ausstrahlen, den Lifestyle leben. Kurzerhand wird eine Notlüge, eine Rechtfertigung für ihren Körper erfunden. Sie habe kürzlich entbunden. Sie wird eingestellt. Eine große Scharlatanerie beginnt. Ihre Muskeln und ihr Kartenhaus wachsen gemeinsam. Im Jahr 2025 hatten Fitnessstudios laut Arbeitgeberverband Deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen so viele Mitglieder wie nie zuvor. 11,7 Millionen. Die Studios nehmen mit ihnen fast 6 Milliarden Euro ein. Beides bisheriger Höchststand. Vielleicht ist auch das Verkörperung, so wie es Vergeistigung gibt. Eine Gesellschaft, die sich diszipliniert, fit hält, vielleicht auch mobil macht. Die Welt wird digitaler, die Körper kehren zurück wie etwas Verdrängtes. Wer trainiert, verkörpert vielleicht auch die Verkörperung, die Körperwerdung, eine bestimmte Teleologie des Selbst, eine Sehnsucht nach Selbstbeherrschung. Wir haben Kesslers Roman gelesen und wir sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik. Und ich habe mir extra für diese Aufnahme einen Proteinshake neben den Laptop gestellt. Ich weiß nicht, ob man das hört, wenn ich den jetzt trinke, aber
ja.
Wirklich lecker.
Ja, ich hoffe, es ist nicht so undeutlich, dass ich mit 5 Fitnessriegeln im Mund heute aufnehme, aber ansonsten passt's, Finn. David Foster Wallace war Tennisspieler, Samuel Beckett hat Cricket geliebt, Murakami läuft Marathon, Albert Camus erklärte damals, alles, was ich im Leben über Moral oder Verpflichtung des Menschen gelernt habe, verdanke ich dem Fußball. Aber Poeten waren selten Pumper, arbeiteten lieber an ihrem Werk als an ihrem Körper. Ausnahmen wie Mishima oder Hemingway bestätigen die Regel. Das Fitnessstudio ist erst jetzt, wo die ganze Welt sich auf die Hantelbank legt, eher vielleicht sogar als auf die Therapeutenliege, auch in der Literatur angekommen. Braucht die Literatur manchmal zu lang, um sich bestimmte gesellschaftliche Räume zu erschließen? Sind die Leute, die Romane schreiben, vielleicht wirklich irgendwie auch so eine bestimmte Art von Menschentypus? Es gab ja vor ein paar Jahren die Diskussion, okay, das wären alles bürgerliche Ärztesöhne. Das Fitnessstudio ist erst seit so ein paar Jahren auch gutierbar in höheren Kreisen, ist auch jetzt da angekommen. Hat man zu lang gebraucht, um einen Fitnessroman zu schreiben, so einen richtigen?
Wahrscheinlich. Also wenn das Fitnessstudio zumindest in mir bekannten Roman bisher vorgekommen ist, dann waren das meistens Gangster, die ins Fitnessstudio gegangen sind und dann da irgendwie ihren Tag nochmal Revue passieren lassen. Also in Dennis Lehane Roman wird häufig mal ins Fitnessstudio gegangen. In Huhl von Philipp Winkler, der vor ein paar Jahren für den Buchpreis nominiert war, trainiert man sehr viel. Allerdings natürlich auch, um diese Gewalt anwenden zu können. Du hast schon recht. Es ist sehr interessant, dass wir noch nicht von einer großen Fitnessstudio Roman, aber ja auch von keiner großen Fitnessstudio-Filmkultur reden können. Also ich glaube, der relevanteste Fitnessstudio-Film, der mir so einfällt, ist der Toxic Avenger.
Ich hatte zuletzt vielleicht an Love Lies Bleeding gedacht. Da kommt auch dieses zeitgenössische Thema des Körperhorrors irgendwie hinzu, das hier ja sicher auch später im Roman anklingt. Aber ich würde das auch so ein bisschen unterstreichen. Ich hatte schon das Gefühl, es geht oft um Körperlichkeit, aber das Fitnessstudio, so diese Selbstdisziplinierung, diese Ritualisierung des eigenen Lebens, das hat bis jetzt noch nicht so furchtbar stark stattgefunden. Als wir zuletzt über Striker von Helene Hegemann gesprochen haben, da gibt es ein bisschen Training und so, aber das ist doch schon alles sehr fern. Liegt es auch vielleicht daran, dass der Roman ja schon auch irgendwie nach Ausbrüchen, nach Eskalation, nach irgendwie sowas Neuem sucht und das Fitnessstudio auch ein Raum von Routine, von Wiederholung ist? Also ist das eine Sprache, die vielleicht eher gedacht ist für das Gebet, sowas Rosenkranzmäßiges? Oder woran liegt das, dass es vielleicht auch keine Sprache des Fitnessstudios gibt? Und das wäre vielleicht auch ein Kritikpunkt, den ich in diesem Buch machen würde. Ich habe nicht das Gefühl, dass er eine Sprache findet für das Gym als Ort.
Ich habe einfach das Gefühl, vielleicht ist das Fitnessstudio gar kein so spannender Ort, wie du auch schon gesagt hast. Also das ist halt eben vor allem der Ort, wo man routiniert Übungen betreibt. Ich muss sagen, ich war selber noch nie in einem Fitnessstudio. Ich kann das immer nur von außen durch eine Glasscheibe sehen.
Finn, das sieht man.
Wow, dankeschön.
Nein, Quatsch. Du bist nicht der massivste Typ, der durch die Welt rennt oder so. Weißt du, ich habe dich in einem Moshpit erlebt und es ist nicht gut ausgegangen für dich.
Ja, ein Wunder, dass wir diesen Podcast noch aufnehmen können. Ich habe immer noch zwei gebrochene Beine und zwei gebrochene Arme. Aber nein, ich frage mich halt schon, worüber man schreiben möchte tatsächlich im Gym. Weil die 10. Wiederholung der Squats wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich glaube, man muss, du hast Love Lies Bleeding erwähnt, irgendwie diesen Ort dann doch als einen Raum für eine größere Handlung benutzen. Also vielleicht für ein Zusammentreffen von verschiedenen Charakteren, für den Ausgangspunkt einer Kriminalhandlung.
Also das Fitnessstudio kann immer nur so die Startrampe sein. Es kann immer nur der Ursprung sein für eine andere, für eine größere Geschichte. Und ich würde sagen, das ist auch bei Gym der Fall, ja. Oder? Ich glaube, dieser Titel Gym ist so ein bisschen irreführend, weil tatsächlich haben wir ja hier eigentlich drei Sätze, drei, sagen wir, Phasen, drei Annäherungen, die Geschichte von drei Obsessionen, die miteinander verzahnt, miteinander parallel gesetzt werden, oder?
Genau, also man hat ja das Gefühl, Form und Inhalt gehen hier schon eine große Symbiose ein. Also du hast diese drei Sätze bereits erwähnt. Der dritte Satz ist der kürzeste, wie es sich auch gehört, und damit der intensivste. Es sind sehr kurze Kapitel, die man vielleicht als die einzelnen Wiederholungen ansehen könnte. Ich habe das Gefühl, da hat sich Frau Kessler schon etwas bei gedacht. Und ja, wie gesagt, jeder Satz ändert so ein bisschen, mischt die Karten ein bisschen neu, legt ein bisschen Gewicht auf die Handlungsprogression drauf und zieht ein bisschen mehr mit sich. Allerdings hat man das jetzt alles auch schon mehr als einmal gelesen, würde ich sagen. Also es ist dieser typische deutsche Roman, vor allem in der eine Mitte-30-jährige Protagonistin im Mittelpunkt steht. Dann gibt es Rückblicke in eine Vergangenheit. Wir erfahren, da ist was Tragisches passiert und jetzt geht es darum, in der Gegenwart damit klarzukommen, vielleicht ein besserer Mensch zu werden und noch eine Reihe von quirky MitarbeiterInnen in diesem Fitnessstudio, dem Mega-Gym, zu treffen. Frau Kessler wählt hier und da dann doch ein paar Abzweigung. Ich wollte sie interessante Abzweigung nennen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es interessant nennen möchte. Aber das ist schon sehr, sehr routiniert alles hier. Also wer schon mal einen deutschen Gegenwartsroman gelesen hat, der weiß genau, auf was er sich bei Gym einlassen muss.
Einerseits ja. Ich würde dir im Weiten zustimmen, aber ich habe schon das Gefühl, mir hat der Roman vielleicht ein bisschen besser gefallen, denn ich finde, er hat dazu noch so eine merkwürdige, enigmatische Qualität. Das ist sicher genau, was du beschreibst, auch ein Buch mit Themen und Thesen, mit Pointen, mit Wendungen, mit Offenbarungen, aber es bleibt da irgendwie auch merklich ein Rest von Unwägbarkeit. Diese drei Sätze zeigen uns ja ein Verhaltensmuster einer Figur dreimal, nämlich eine Obsession, eine Annäherung, eine Verfolgung. Mhm. Und die wird nicht wirklich erklärt, sondern es wird höchstens in hier und da in Richtungen gedeutet. Es gibt Hinweise, es gibt Anzeichen. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist genau dieser relativ klassische deutsche Gegenwartsroman mit all diesem Realismus, mit all der Banalität auch, mit dieser ausgestellten Banalität, die das eben immer beinhaltet. Aber irgendwo ist da so ein unterirdischer Lavastrom noch. Also es geht um irgendwie ein Begehren, das nie ganz in Worte gefasst wird, das nie ganz umrahmt und ummantelt wird. Und ich glaube, das fand ich das Interessante daran. Du hast schon recht, so diese Figurenkonstellation, die ist immer nicht super aufregend. Die Figuren selbst sind auch ein bisschen schlicht, ein bisschen simpel, ein bisschen leer vielleicht. So wie dieses Fitnessstudio sich auch immer noch leerer anfühlt, als es in den Beschreibungen ist. Es ist ja das scheiternde Mega-Gym von Ferrehat, das alles andere als mega ist, das vielleicht auch so ein bisschen überambitioniert als Projekt für diesen Unternehmer ist. Und da sind nicht super viele Leute. Und ich habe trotzdem das Gefühl, es fühlt sich noch leerer an. Aber wie gesagt, ganz unabhängig davon, dass es auf der Oberfläche irgendwie für mich ein Roman ist, der viele kleine Schwächen hat, so insgesamt ist da irgend so eine subkutane, tiefer liegende Triebkraft, die mich doch irgendwie mitgezogen hat. Also ich glaube, ich war doch irgendwie angetan.
Also das Spannende an diesem Roman ist natürlich, oder sagen wir so, ich finde, er kommt sehr zu sich so in der Hälfte des zweiten Satzes, weil da tatsächlich die Überraschungen beginnen und was man sich so ungefähr zusammengebaut hat an Plotkonstruktionen geht in eine leicht andere Richtung. Da beginnt unsere Protagonistin auch vermehrt Steroide zu nehmen und wir merken, da verändert sich auch die Sprache ein bisschen, da wird es wirklich enigmatisch, irgendwann fließen Vergangenheit und Gegenwart dann wirklich ineinander.
Also dann wird zwischen zwei Eskalationen so hin und her geschnitten.
Ich glaube, ich habe nur ob des Titels und des Covers einen anderen und ich will nicht sagen einen besseren Roman erwartet, aber ich hätte mich, ich weiß nicht, ob ich was Satirischeres erwartet hatte, was Lustigeres, vielleicht was noch Gegenwärtiges, denn der Roman beginnt so ein bisschen, finde ich, so Schenkelklopfer-humormäßig mit eben dem hyperfeministischen Chef, der gar kein Problem damit hat, wenn man stillt in seinem Büro, also wirklich ganz toll alles.
So eine etwas performative männliche Allyship, oder? Die dann auch später noch ein Echo findet in einem anderen Mann,
genau,
der sich auch selbst als Feminist bezeichnet. Und natürlich sind es beide eigentlich nur bis zum gewissen Grad,
genau,
nämlich bis dahin, wo es ihnen nicht mehr nützt, wenn man ehrlich ist. Also ja.
Ja. Genau, und dann gibt es eben verschiedene Möchtegern-Influencerinnen in diesem Mega-Gym. Es gibt aufgepumpte Herren, es gibt so eine Smoothie-Bar, wo man gefühlt mehr Zeit verbringt als an den eigentlichen Geräten. Und dann beginnt eben so langsam diese Fitnesssucht unserer Protagonistin. Und da dachte ich mir so ein bisschen, okay, wird das jetzt so ein Roman? Es ist jetzt noch nicht Tommy Yauts Vollidiot, wo es übrigens auch eine sehr lange Fitnessstudio-Sequenz gibt, die Yaut natürlich aber auch vor allem nutzt, um sich lustig zu machen über Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Es wird dann deutlich ernster, deutlich tragischer und auch deutlich spannender im Laufe des Ganzen. Und ich gebe dir schon recht, der Roman bietet sich durch diese Grundlüge, die hier gesetzt ist, also eben die gefakte Schwangerschaft, natürlich eine Eskalation und einen Endpunkt, den er gleichzeitig liefert und nicht liefert. Und das waren seine Punkte, die mich wirklich überrascht haben. Wenn man weiß, wenn das ein Film wäre, wüsste man, wie das jetzt abläuft. Man weiß, was in Minute 60 passieren wird, damit in Minute 90 sich alle wieder den Arm liegen können. Und das passiert hier eben
nicht. Du meinst, die Offenbarung ist etwas, das man erwartet.
Ja.
Und dass man wie vieles andere nicht ganz so kriegt. Du hast schon recht, als du jetzt gesagt hast, das ist vielleicht nicht das, was du erwartet hast. Ich glaube, alle Elemente werden so ein bisschen angedeutet und wenig wird so zu Ende ausformuliert, oder? Du hast recht, diese satirische Dimension zum Beispiel. Da gibt es Svetlana, die eigentlich so eine Art anthropomorpher Po ist, also eigentlich nur so ein Fetischobjekt für so eine Internetkultur, für so eine Bilderkultur, die auf Instagram oder sowas entsteht. Und dann ist da Millie, die etwas attraktivere Kollegin, der nachgeahmt wird. Dann gibt es da auch noch diese Bodybuilderin, die schon zu viel ist, die irgendwie erzählt von einer bestimmten Obsession, der dann eben unsere namenlose Protagonistin versucht nachzuahmen, wie sie immer wieder Menschen nachstellt, nacharbeitet. Und man hat das Gefühl, diese komödiantische Welt wird nicht ganz auserzählt, diese Welt von Ekel und Horror, die dann später dazukommt, weil es geht dann später auch viel um Eier und Magerquark und harzer Käse. Also als jemand, der auch schon in einer Fitnessphase viel harzer Käse gegessen hat, muss ich sagen, das ist genau wie Magerquark schon auch echt ein wirklich widerwärtiges Lebensmittel. Also es ist eher ein Sterbensmittel als ein Lebensmittel und man guckt sich das an und denkt sich, was ist da los? Aber auch diese Steroidwelt, die dann da dran geklebt wird, die natürlich heute auch so eine gewisse Normalität fast hat. Also diese ganzen Influencer nehmen das ja mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, auch wenn sie dann immer wieder erzählen, sie sind netty und so. Aber auch das wird nicht so zu Ende auserzählt. Also dieser Körperhorror, der da so anklebt, wo ich dachte, okay, wir gehen jetzt nachher so in Richtung Julia Ducournau oder Coralie Farjaar oder sowas. Es gibt ja natürlich auch diese aktuelle Welt von Body-Horror-Literatur. Ich habe ein bisschen geguckt und habe so Sachen wie Rachel Harrison mit Such Sharp Teeth oder Holly Baum mit You Could Be So Pretty irgendwie gefunden. Diese, weißt du, so vage feministisch gefärbte Körpervernichtungs-Monsterwerdungs-Erzählwelt, die in den letzten Jahren sich aufgebaut hat. Ich habe das Gefühl, das wird auch nur so angedeutet. Aber ist es vielleicht nicht auch irgendwie interessant, dass der Roman sich dann allen Ausfahrten, allen Seitenwegen, die du so angedeutet hast, irgendwie verweigert und nichts ganz macht, sondern so um so einen leeren Kern Dinge arrangiert? Also ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie doch konsequent ist in seiner Inkonsequenz.
Ja, du hast sicherlich recht, beziehungsweise ich sehe, was du meinst. Ich bin gerade noch eher auf der, ich hätte gerne einen Gedanken durchgespielt gesehen, als 10 angerissen zu sehen. Weil nehmen wir diese Steroidesucht, die Körperbildungssucht im vor allem zweiten Satz. Also du hast Love Lies Bleeding schon erwähnt, wir kommen vielleicht nochmal kurz auf den Film zurück. Ich mochte da sehr, wie eben die Steroide gleich, also wie da so eine Gemeinschaft zwischen Steroiden und, sag ich mal, anderen harten Drogen hergestellt wird. Also wie wir uns eben in einer Welt beleben, in der du dir eigentlich nur aussuchen kannst, mit was du deinen Körper betäubst oder aufpumpst. Und ich hätte mir vielleicht hier auch so eine Art Kommentar dazu gewünscht. Ich meine, wir machen gerade wieder das, was man nicht machen soll, nämlich über einen Roman reden, den es nicht gibt, weil Frau Kessler hat sich ja genauso entschieden, das so zu machen. Aber ich denke mir, wenn du schon so vehement diese Steroide erwähnst, solltest du mir denn nicht eine Gesellschaft zeigen, die sowieso nur noch durch Betäuben funktioniert, sowieso nur durch, ich nenne es mal, Hilfsmittel funktioniert? Das ist mir fast zu wenig. So.
Verstehe ich total. Also man kann natürlich sofort aufmachen, diese Parallelwelt an Drogen, dieses Gefühl, eigentlich gibt es Lebensformen, die gleichzusetzen mit Drogen, als ist deine Droge Arbeit, ist deine Droge Sex, ist deine Droge Drogen, ist deine Droge Steroide oder, weiß nicht, rennst du halt irgendwie auf Keta, irgendwie über Partys oder sowas und landest irgendwann im
im K-Hole, ja. So wie du
oder
hier.
Oder im Silicon Valley.
Oder im Silicon. Ja, ich würde sagen, das Silicon Valley ist seitdem Elon Musk, da ist ja auch so eine Art kollektives K-Hole eigentlich.
Und das klingt ja schon an in diesem Roman. Du hast ja durchaus recht. Also hier sind ja die Momente, wo man eben sieht, hier sucht sich einfach jeder seine Ablenkung von seinem Leben. Sei es eben, dass sich stürzen in das Mega-Gym, das komplett megalomanisch ist, aber nicht funktioniert in seiner Megalomanie.
Es ist ein Turmbau zu Babel, oder? Also ja. Es funktioniert als Konzept nicht, aber auch das Versprechen, die Teleologie, die da drin enthalten ist, funktioniert nicht. Mhm. Ich habe mir recht früh notiert, Fitness als Teleologie des Selbst, also so als etwas, das einem ein Ziel, einem einen Endpunkt, einem eine Orientierung halt irgendwie gibt. Und dann kurz danach ging es dann auch mehrfach um den Satz, wo willst du hin? Weißt du, das ist dann der Satz, den man sowohl früher bei ihrer Firma, aus der sie ursprünglich stammt, gesagt hat. Sie kommt ursprünglich so aus dem Finanzwesen im weitesten Sinne, aber dann eben auch im Fitnessstudio. Die Frage ist immer, was ist dein Ziel? Und man hat natürlich da auch sofort so eine religiöse Dimension. Während man vorher in den Himmel will, will man jetzt eben zu einem bestimmten Zwischenergebnis und dieses große unerträgliche Kontinuum leben, diese Unendlichkeit, die enden muss, leben, wird plötzlich in Einheiten unterteilt und das scheint mir auch ein Sinn von Fitness zu sein. Aber ich glaube, gerade davon hat der Roman so wenig zu erzählen, also von diesem Gefühl, was mit Zeit durch Fitness passiert oder so. Weißt du, so dieses Gefühl von plötzlich bekommt die Woche Struktur, weil du weißt, ich gehe Montag, Mittwoch, Freitag dahin und mache Samstag dann noch irgendeine andere Übung. Das alles wird so wenig aufgegriffen. Ich habe sowieso das Gefühl, es ist ein Gefühl da für die Fitnesswelt, als so Seated Leg Curls, also so eine Beinbeugermaschine, so als Achterbahn beschrieben wurde, hatte ich da irgendwie die am Tag davor tatsächlich benutzt und dachte daran, ach ja, lustig, stimmt, man hat so einen Bügel und greift daran und da habe ich das Gefühl, ja, da ist jemand im Fitnessstudio gewesen, da ist so eine Bildlichkeit, aber davon gibt's so wenig. Also ich hätte mir mehr Beobachtungen, Erfahrungen, Blicke tatsächlich in diese Fitnesswelt gewünscht. Das bleibt irgendwie auch durch die Knappheit des Romans, der ja noch nicht mal 200 Seiten lang ist, irgendwie so ein bisschen aus. Also vielleicht ist es einer der wenigen Romane, der mehr Raum gebraucht hätte?
Sicherlich. Also es ist natürlich ein dahingehend auch irgendwie moralischer Roman, sagen wir, weil er dir eben zeigt, du kannst dir selber nicht entkommen. Also so unsere Protagonistin stolpert immer wieder über sich selber. Ich glaube, meine Hauptsache ist, ich bin wirklich der Letzte, der Genre-Literatur verurteilen möchte oder der eigentlich auch Leute gerne straft, die sagen, das kenne ich ja alles schon. Aber bei Jim, es ließ sich sehr gut lesen, das möchte ich wirklich aber voranstellen. Also diese 160 Seiten, die es ungefähr sind, das kann man an 1 bis 2 Stunden ganz bequem durchlesen. Das habe ich auch gerne gemacht. Ja. Aber es ist so wenig bei mir geblieben. Das war jetzt keine Sprache, in die ich mich wirklich reinknien konnte. Da waren hier und da so die Bemühungen, die Fitnessübungen auch auf der lithografischen Ebene darzustellen. Aber wie macht man das? Ja, als
mit
Liste.
Absetzen.
Als Liste mit Absätzen. Dann gibt es manchmal kursiv gedruckte Passagen, um in eine Vergangenheit zu gehen. Und diese Konstruktion mit, da ist etwas in der Vergangenheit passiert, das hatten wir ja in 22 Bahnen, das hatten wir im Emperor of Gladness im weitesten Sinne.
Ich finde, das ist schon richtig, das ist ein in Teilen doch konventioneller Roman, aber ich finde diese Kernkonstruktion, da sind 3 Erfahrungswelten und ich benenne sie jetzt einfach mal, wir werden jetzt in Zukunft spoilern, sonst können wir nicht so gut über den Roman sprechen eigentlich in seinen Details. Das Ganze beginnt auf der Ebene des Fitnessstudios, wo dann eben diese zusätzliche Obsession hinkommt, mit der Bodybuilderin, an der sich dann unsere Protagonistin orientiert. Man weiß nicht, will sie wie sie werden? Will sie sie haben? Also ist da vielleicht auch ein irgendwie homoerotisches Begehren oder so? Will sie einfach nur allgemein Konkurrenz erobern? Dann bekommen wir die 2. Ebene dazu mit ihrer Vergangenheit eben in dieser großen Firma, wo es auch eben eine Kollegin gab.
Emilia, genau.
Wo irgendeine Form von, sagen wir, Sehnsucht da, weil sie wollte ihr helfen, sie wollte ihr zum Aufstieg vor allen Dingen verhelfen. Irgendwann wurde sie durch sie ersetzt und dadurch ist dann eine Obsession, eine Feindschaft entstanden. Und dann haben wir nachher, nachdem sie auch hier jetzt eskaliert ist, nachdem Roid Rage und die Gewalt, die sie sich selber angetan hat, nach außen umschlägt, nach dem Kampf gegen Ferhat, landet sie im letzten Satz im Gefängnis. Und wir haben dann wieder erst so einen Ort, der vielleicht befreit und befriedet, denn dann kommt das Lob der Erde, dann graben wir eben den Gefängnishof um und bekommen so eine gewisse Routine im Gefängnisalltag rein. Aber da ist dann auch wieder eine Frau, deren Tee sie am Ende trinkt, das ist eine dritte Obsession. Und diese Obsessionen werden nie ganz auserklärt. Ist das, wie schon so angedeutet, ein lesbisches Begehren? Ist das allgemein einfach ihr Wesen, sich auf jemanden zu kaprizieren? Ist das auch dieses Begehren des Menschen, immer ein anderer sein zu wollen, nie glücklich zu sein mit, naja, weißt du, dieses typische, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, mit der eigenen Existenz? Und das fand ich einfach irgendwie interessant, diese Frage, ist da nicht irgendwie unter allem, was wir tun, um uns selbst zu zivilisieren, um uns selbst zu sublimieren, noch irgendwie ein Begehren, das wir nicht wegbekommen? Und das ist ja oft eigentlich in Erzählungen da, aber das wird dann immer so erzählt als so etwas Primordiales. Wir sind eigentlich noch vorzivilisatorisch, wir sind eigentlich noch die großen Krieger aus der Steinzeit und wir warten eigentlich darauf, das Bison oder den Löwen umzuhauen, sowas Evolutionspsychologisches. Und das wird hier eigentlich nicht gemacht, sondern es bleibt so ganz schwer greifbar. Es bekommt nicht mal dieses Label des Vorzivilisatorischen. Und das hat mich einfach fasziniert, dieser Lavastrom, dieses Gefühl, da ist eine Frau, die auf immer neue Weise an sich selbst scheitert. Und ich meine, das ist für die Knappheit doch irgendwie mehr, als man oft in deutschen Romanen geboten bekommt, oder?
Ja, damit hast du sicherlich recht. Also hier wird schon eine interessante Hauptfigur geschaffen. Und ich muss Frau Kessler auch wirklich lassen, sie, auch wenn ihre Figuren häufig mal so am Klischee entlang schrammen, lässt sie die schon Figuren sein. Also sie macht sich dann doch, sie lässt die anderen Figuren sich über sie lustig machen, aber macht sich nicht selber die Figuren lustig. Beziehungsweise wenn dann nur so ganz partiell. Das hat mir durchaus auch gut gefallen.
Hast du nicht das Gefühl, dass man sich sehr viel über Svetlana lustig macht?
Aber sie wirkt ja glücklich am Ende. Also sie bekommt ja vom Romantext das, was sie möchte. Sie bekommt eine Influencer-Karriere, klar. Die ist auf, sagen wir mal, wackeligen Beinen, bis auf einem großen Po aufgebaut. Und die Frage ist natürlich, wie lange man das durchziehen kann. Aber es scheint ja auch so ein bisschen der einzige Ausweg zu sein, um aus diesem Fitnessstudio rauszukommen. Nämlich die Influencer-Karriere anzustreben. Und das weiß sicherlich jeder, der schon mal Freunde oder Freundinnen hatte, die sich in diesem Karriereweg versucht haben. Das ist halt am Anfang sehr, sehr traurig, weil man vor allem erstmal 15 Likes auf seinen Post bekommt, bis dann vielleicht irgendwann der Durchbruch kommt. Svetlana steht, glaube ich, natürlich einfach für eine gewisse Art von, ich sage jetzt einfach mal Frau, oder für einen gewissen Teil der Gesellschaft. Und ich hatte am Anfang auch das Gefühl, also in dem noch durchaus komödiantischen, satirischen ersten Satz, dass sich hier lustig gemacht wird, bis ich dann merkte, nee, eigentlich nicht. Also so Kessler ist schon doch recht dabei, ihren Figuren recht harmonische Enden zu geben.
Im Großen und Ganzen ja, wobei ich das Ende doch als sehr unbefriedet erlebt habe und unbefriedigt natürlich auch, wobei ich nicht ganz unbefriedigt war, sondern schon das Gefühl hatte, dieses ewige Weiterjagen, diese ewige Lust, die nicht vergehen will, der Stachel, der im Fleisch steckt, das war schon ganz interessant gemacht. Du sagtest jetzt gerade, das steht auch für einen Teil unserer Gesellschaft. Ich habe schon das Gefühl, dass es hier irgendwie um Kollektiverfahrungen geht, dass auch hier wieder diese Frage nach der Verkörperung in Bezug auf unsere Namenlose und damit halt irgendwie auch als Charaktermaske fungierende Protagonistin, dass das wir alle sind, dass es irgendwie um so kollektive Fragen geht. So was suchen wir im Gym? Und du hast gesagt, eine Antwort ist ja dem Entkommen, so wie die Mindset-Influencer und so immer sagen, wir müssen aus dem Hamsterrad raus. Was ist denn die größere Verkörperung des Hamsterrads als tatsächlich zum Beispiel das Laufband oder der Stepper? Also eine Bewegung, die sinnlos geworden ist, weil wir nicht vorankommen. Also ich finde ja dieses Laufband als Symbol für die Gegenwart theoretisch ganz interessant und theoretisch sogar so untergebraucht. Also ich habe das Gefühl, das könnte man eigentlich fast noch öfter einsetzen, weil es mir so bezeichnend erscheint, wie wir so ohne voranzukommen so einer besseren Version von uns selbst entgegenstürmen. Und diese Kollektiverfahrung, die ich da irgendwie drin gefunden habe, die sagt uns so ein bisschen, okay, guck mal, das ist ja auch das Listenhafte, die Liste meint immer das Unendliche. Da sehen wir, welche verschiedenen Gesellschaftsschichten hier reinströmen, morgens die High-Performer und so. Mhm. Und irgendwann ist eigentlich nicht ein Teil der Gesellschaft, sondern irgendwie doch wir alle da. Klar, wir haben jetzt gerade gehört, 11 Millionen sind, oder fast 12 Millionen sogar, sind im Fitnessstudio angemeldet. Eine andere Statistik hat mir gesagt, 30% der Leute machen regelmäßig Krafttraining. Da habe ich jetzt aber nicht genau die Methodologie noch nachgeschaut, was da jetzt drunter zählt, aber man hat ja schon das Gefühl, das verbreitet sich über die Schichten und so dieser perfekte Körper ist irgendwie überall. ein religiöses Bild, eigentlich ein Selbstbild, ein Idealbild, vielleicht auch so ein Bild vom Menschen, wo er einem Ideal entgegenstreben kann und in diesem Aufschrauben, in dieser Aufspannung zu etwas Höherem sich so selbst erfährt. Das habe ich mit dieser Begrifflichkeit des Teleologischen gemeint. Und gleichzeitig ist es hier auch ein Roman, der das eben verbindet mit großer, tiefer Falschheit. Der beginnt ja schon mit dem Betrug und dieser Fremdbetrug wird irgendwann auch so halb ein Selbstbetrug. Also man glaubt irgendwann Geschichten über sich selbst. Nicht, dass unsere Protagonistin glaubt, sie hätte wirklich ein Kind, das sie verheimlicht, aber sie wird auf jeden Fall durch Performance Teil dieser Rolle. Wir spielen alle so Goffman-mäßig Theater. Und diese Gleichzeitigkeit von etwas Reales entsteht, der physische Körper, und wir haben da eine Welt des Falschen, also sowohl das Influencertum als auch eben ihre Hochstaplereien. Das fand ich eine interessante Konstellation, ja, so als Gegenwartbeschreibung. So die Idee von, es entstehen gleichzeitig viele neue Realismen als auch Simulakren. Also weißt du, da muss ich an diese ganzen Philosophen der 90er, 80er denken, die halt irgendwie von diesen Simulationswelten gesprochen haben. Und man hat das Gefühl, es entstehen nicht allein Simulationswelten, sondern Simulationswelten, die in irgendeiner Form korrespondieren mit neuen Formen von Wirklichkeit.
Auch ihre alte Arbeitswelt ist ja auch eine Simulation im weitesten Sinne. Da geht es ja jetzt weniger darum, tatsächlich gute Arbeit zu machen, sondern vor allem möglichst reibungslos PowerPoint-Präsentationen vorlesen zu können, was dann auch ihr Fallmoment sein wird. Also du hast schon recht, wenn man das unter diesem räumlichen Simulationsgedanken spielt, dann bietet der Roman doch eigentlich es und hat natürlich auch eine, ich möchte jetzt nicht sagen, ein geradezu krachtisches Ende, indem er sagt, dass man im Gefängnis dann die Gemeinschaft findet oder vielleicht die Erlösung findet, die man vorher gesucht hat.
Das ist auf jeden Fall, es wird ja gesagt, am Anfang ist es eine Welt von spiegelnden Oberflächen und der Vergleich zwischen der Fitness und dieser Finanzwelt ist ja irgendwie naheliegend, weißt du?
Die bedingen beide sich ja auch so gegenseitig.
In der Gegenwart auf jeden Fall. Also wenn wir uns diese Finanzbros vorstellen, dann gehen die 100% auch am Tag noch irgendwie ein paar Mal pumpen. Also weißt du, das sind nicht mehr diese alten Typen, sondern die verkörpern halt auch wieder so ihre Vorstellung von Wachstum und von Leistungsgesellschaft und so und tragen das auch mit ihrem Körper nach außen. Ohnehin beides Orte der Selbstquantifizierung oder so die aufsteigende Nummer, die halt irgendwo an der Börse arbeitet wird, ist halt die aufsteigende Zahl von Wiederholungen oder ist das Gewicht, das nach unten geht oder vielleicht auch irgendwie noch eine abstrakte, so weißt du, der Körperfettanteil, der Body Mass Index, wir haben da ja wirklich viel, um uns selbst zu quantifizieren. Und ich fand ganz interessant, dass aber für unsere Protagonistin diese andere Welt eher so eine Welt der Körpernegierung war oder der Selbstzerstörung. Wir sehen sie immer so übermüdet und kaputt und da bietet ihr diese Welt so was Gegensätzliches. Was ist das denn als Gedanke, wenn Welten, die in unseren Augen eigentlich so klar zusammengehören und die einander ästhetisch vielleicht sogar auch bedienen oder ideologisch, dass die hier so auch als Gegensätze erzählt werden oder sagen wir gleichzeitig als Gegensätze und als etwas, das zusammengehört. Was hast du aus dieser Gegenüberstellung gemacht oder von mir aus auch das Gefängnis dazu? Was machen wir denn mit diesen drei Welten, die uns hier angeboten werden, die ich so als zentral erlebe?
Ich habe das versucht, so ein bisschen mit dem Hochstapler-Roman an sich irgendwie in Verbindung zu bringen und ich weiß gar nicht, ob das eine gute Fährte war, aber das ist ja zumindest die Fährte, die Frau Kessler uns am Anfang des Romanes legt. Und ich hatte immer gedacht, dass ja so ein bisschen der Witz an dem Ganzen ist, dass unsere Protagonistin immer zu gut ist. Also so der Humor in den Hochstapler-Romanen und Hochstapler-Filmen kommt ja auch meistens eben dann daher, dass da die Laien oder eben die Hochstapler sich ein Vokabular aneignet und eben besser sind als die Leute, die es eigentlich gelehrt haben. Also man denkt,
das Aufbrechen so des Ständischen, oder?
Genau.
Ich denke so auch zurück an sowas wie Felix Krull oder das war, was wir bei Dickens an Betrüger haben.
Genau.
Also, da geht es ja ganz viel darum, dass man halt so Klassenunterschiede aufbricht und dadurch durch das Anständige, das Brechen des Anständigen halt irgendwie Humor generiert.
Genau.
Das passiert hier nicht so viel, oder? Hast du es mehr erlebt?
Ja, nicht so ganz. Also wir erfahren ja, dass ihr Freund, ihr oder ihr Partner, da gibt es nämlich den schönen
Johannes
Satz, Johannes mit I, wo nämlich dann irgendwann steht, Johannes hatte Geld. Nee, Johannes hatte keine Rücklagen, Johannes hatte Geld. Und aus diesem Satz, das spielt...
Eine der besseren Sätze,
ja,
oder?
Eine der besseren Sätze in diesem ganzen Sachen. Und da stand für mich schon raus, also unsere Protagonistin kommt nicht von Geld, würde ich sagen. Das scheint jemand sein, die sich in dieser Finanzwelt wirklich klassisch hochgearbeitet hat, aber eben zu gut geworden ist. Nämlich sich zu sehr da reingesteigert hat, denn das ist ja auch ein Klischeebild der Finanzwelt, das wir haben. Also irgendwelche Leute, die da in verschwitzten Büros sitzen mit Chinese Takeout, die bis 5 Uhr morgens da sitzen und dann endlich den Algorithmus gefunden haben, den an so eine Glastür schreiben und dann geht man nochmal schnell in den Club und feiert da den 50 Millionen Euro Deal. Das macht sie ja auch.
50.000 Euro Deal wäre sehr tragisch.
Ich würde sagen, der 50.000 Euro Deal wäre wohl eher tragisch, den 50 Millionen Euro Deal. Also ich denke natürlich.
50.000 Euro Deal feiern so Leute wie wir, die Podcasts machen, wenn wir den irgendwann kriegen.
Ich würde sagen, Rowohl sponsert uns.
Ja, in diesem Fall Hansa.
Nein, da musste ich sehr viel doch an so tradierte Bilder denken aus, weiß ich, Filmen wie Margin Call oder eben auch Wall Street. Mhm. Und sie fokussiert sich so sehr auf diesen popkulturellen Punkt des Im-Büro-Seins und des Stinkens, dass es halt wieder nicht funktioniert. Im Fitnessstudio sind es eben die Steroide, also auch irgendwie so der schnellere Weg zum Glück. Auch das macht sie zu exzessiv und zu viel, dass irgendwann auch die Leute zu ihr sagen, das reicht jetzt. Einer der schönen Momente des Buches fand ich auch noch, dass die Charade, die sie da spielt, das Verstecktheiten der Steroide, Pillen und des Harzer Käses, gar kein Versteck ist, sondern dass es alle Figuren schon die ganze Zeit gewusst haben.
Mhm.
Da ist, glaube ich, vielleicht auch so, dass das Hirn der Süchtigen sehr gut nochmal in so ein, zwei Sätzen durchanalysiert. Und ja, die Frage ist wirklich, was machen wir aus dem Gefängnis? Weil im Gefängnis ordnet sie sich, hatte ich das Gefühl, ja wirklich komplett unter und wird zu einem Kollektivgedanken und ist eben vor allem da, um das Basilikum zu ernten.
Auch ein Foucault-Ende, oder? Am Ende ist alles das Gefängnis und wir sehen das Gefängnis als Echowelt der anderen Institutionen. Ja. Also wäre Foucault heute noch aktiv, hätte der bestimmt schon ein Buch über das Fitnessstudio als Gefängnis oder die moderne Finanz-Startup-Szene als Gefängnis oder so geschrieben. Nein, das ist ein bisschen zu langweilig und ein bisschen reduktiv gegenüber seinem Werk, aber man könnte sich auf jeden Fall überlegen, wie gut das hier anwendbar wäre. Der Verbindungsstück wäre so das Disziplinierende oder so die Vorgabe, genauso wie du halt im Fitnessstudio deine bestimmten Anzahl von Sätze in einer bestimmten Reihenfolge machst, hast du diesen klar strukturierten Tagesplan im Gefängnis und das Gefängnis ist so der Endpunkt, weil da ist eigentlich dein ganzer Alltag ritualisiert, es ist fest vorgegeben, wann du wann machen darfst und du hast keine Alternative dazu. Also das wäre vielleicht das Gefängnishafte, zum Beispiel des Fitnessstudios.
Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie das Ende von Cannibal Holocaust, den ich hier nicht werten möchte, sondern einfach nur mal kurz in den Mixer packen möchte, wo es am Ende heißt, ich frage mich, wer die wahren Tiere sind und hier heißt es einfach, ich frage mich, was das wahre Gefängnis ist. Oder das wahre Fitnessstudio.
Ja gut, ich meine, das ist ja natürlich auch was inhärent Postindustrielles, so das Verschwinden von einer bestimmten körperlichen Arbeit, die wir dann so in Lagerhallen, ähnlichen Orten so imitieren. Also das würde vielleicht wieder so zu dieser Frage nach dem Fitnessstudio als Simulakrenwelt erzählen, dass es ja imitiert, was der Mensch vorher in der Fabrik gemacht hat, repetitive Bewegungen nur so geordnet und so aufgebaut, dass sie produktiv sind und nicht so sehr den Körper zerstören, sondern das auf eine andere Weise tun. Ja, du hast schon recht, so auf der sinnlichen, auf der Sinnesebene verbindet diese verschiedenen Welten dann vielleicht der Gestank. Es stinkt irgendwie im Büro, wenn man die ganze Zeit gearbeitet hat. Es stinkt im Schrank, wenn man da Magerquark und harzer Käse irgendwie lagert. Aber allgemein, diese Körperlichkeit des Ganzen war doch dann tendenziell eher behauptet. Das ist ein Roman, dem so ein bisschen die Visualität fehlt, der es nicht so gut schafft, das, was er da beschreibt, so in Körperzustände zu übertragen, in körperlich vielleicht auch greifbare Zustände, sondern es schien mir alles doch sehr innerlich zu bleiben. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, dass ich das Gefühl hatte, auch wenn es natürlich um die Beschreibung geht, hey, hier verändert sich dieser Körper, hier bewegt sich dieser Körper. Ich habe das doch sehr als Innerlichkeitswelt erlebt. Ging dir das anders? Hast du da ein Außen gesehen?
Nee, leider nicht wirklich. Ich wollte noch mal einen anderen Gedanken vielleicht mal reinwerfen. Ich weiß nicht, ob du andere Romane von Frau Kessler gelesen hast. Ich habe es leider nicht getan, aber ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht, worum es in ihrem Werk so geht.
Die Gespenster von Demmin mit
und
dem
Eva.
Massensuizid und dann Eva, genau.
Genau.
Also es geht viel um Schwangerschaft auch, hatte ich gelesen.
Genau, und ich habe mich gefragt, ob Frau Kessler vielleicht wirklich so eine, sage ich mal, so eine Werkautorin ist, so eine Themenautorin, wo es vielleicht wirklich darum geht, diese Bücher auch als Kontinuum zu begreifen. Denn es geht wohl sehr viel in ihren Büchern darum, dass so Leben parallel geschaltet werden. Das passiert in Die Gespenster von Demmin. Wie gesagt, in Eva geht es auch wieder um die Schwangerschaft. Auch hier ist Schwangerschaft ein Thema. Und auch so ein bisschen die Frage, was macht man als Frau eigentlich nach der Schwangerschaft? Also so wie schnell wird man auch wieder in eine Gesellschaft gezwungen, in einen Körper gezwungen?
Mhm.
Also das sind nämlich, glaube ich, die Passagen, die mir sehr gefallen haben, als es dann einfach so geradezu übergriffig auch hieß, naja, du willst doch bestimmt deinen Pre-Mom-Body wieder haben.
Mhm.
So als, ich möchte nicht sagen, als wäre das etwas Erstrebendes, aber das, wie man hier doch, glaube ich, auch sieht, wie Menschen von einem Fitnesswahn, von einem Schönheitswahn kaputt gemacht werden und durch, vor allem durch Sprache, wie Sprache pervertiert wird. Also dieses Wort Pre-Mom-Body hat mich ja wirklich ganz, ganz, ganz wuschig gemacht. Und das sind die besseren Momente, vielleicht wenn Kessler wirklich beobachtet und wirklich einfach hinstellt, wie Sachen verquer sein können. Aber vielleicht ist Kessler wirklich eine Autorin, die man als Werksautorin begreifen muss. Und dann eher so guckt, wie Themen variiert werden.
Das kann total sein. Zur Sprache der Fitnesswelt hatte ich ja schon gesagt, dass ich das nicht so überzeugend fand. Also mein Eindruck war natürlich, dass die männliche Fitnesswelt, wenn ich sie jetzt mal so umschreiben will, die auch immer so einen Anschluss zur Manosphere und zu Männerrechtlern und all solchen widerwärtigen Seitenströme des Faschismus der Gegenwart sein, erlebt ja auch so eine starke Faschisierung. Ich habe ja schon das Gefühl, dass das als Identität, als Existenzangebot, also in Sonne und Stahl von Mishima spricht er immer darüber, wie der Körper gleichbedeutend sein sollte mit der Existenz, aber der Körper aktuell meistens Existenz irgendwie negiert und da ein Widerspruch entsteht. Also diese Welt ist ja sprachlich, rhetorisch auch irgendwie immer so ein bisschen faschisiert und es geht um das Ausmerzen des Schwachen und so. Das kommt hier nicht so richtig vor. Es geht schon sehr stark um, also ich will nicht mit so starren Begriffen arbeiten, aber ich glaube, er orientiert sich schon sehr stark einer weiblichen Vorstellung von Fitness, die so, wie du schon darin beschreibst, vielleicht so eine Selbstmeisterung auch erlebt, aber die immer auch so was merkwürdig Serviles hat, irgendwie was Unterwürfiges. Also man hat ja das Gefühl, dass so eine Svetlana, du sagtest, sie macht es für sich selbst, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie vor allen Dingen jetzt so ganz klassisch so Edward Berger oder Laura Mulvey mäßig oder so schon sehr stark so die Objektwerdung, das Gesehenwerden halt irgendwie hervorhebt, während zum Beispiel bei Mishima schreibt er darüber, dass kein Mann, der sich objektiviert, jemals angesehen wird. Selbst der Schauspieler, der seine eigene Schönheit anstellt, wird gesellschaftlich nicht geduldet. Das hat sich sicher verändert in den letzten Jahren, aber mir schien es hier insgesamt auf jeden Fall sehr stark schon, sagen wir, eine weibliche Version dieser Fitnesswelt zu sein. Und ich habe mir das schon gewünscht an manchen Stellen, dass das vielleicht noch ein bisschen klarer so umschrieben und definiert wird, dass da eine eigene Sprache nochmal stärker gesucht wird, dass man sich auf einzelne Phänomene stärker so fokussiert. Aber ich glaube, in so Sachen wie diesem Mompowerment Seminar sieht man schon, es wurde versucht und es funktioniert einfach nicht so richtig. Worauf ich aber noch hinaus wollte, weil du gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen hast, ich habe mir einmal notiert, Training als Reaktion auf kollektives Schuldgefühl, und das habe ich vielleicht irgendwie daraus mir abgeleitet, dass sie zwei Arten von Schuld auf sich geladen hat. Die Schuld ihres Betrugs, das ewige Schuldgefühl vielleicht, weil sie vorspielt, dass sie ein Baby hat, dann natürlich auch die Schuld, die sie vorher mit ihrem Verbrechen, mit diesem Angriff, den sie am Ende ihrer Firmenkarriere auf sich geladen hat. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn wir das wieder ins Kollektive tragen, dann geht es auch beim Fitnesstraining so ein bisschen so, okay, ich trainiere, um die Schuld, also die Kosten, die ich einem Gesundheitswesen, einem Staatswesen verursache, den Schaden, den ich mir selbst zufüge, dem Schaden, den ich der Welt durch Konsum zufüge, das wird durch so Selbstgeistung, durch Selbstdisziplinierung so ein bisschen ausgeglichen. Also ist das so moderner Ablasshandel vielleicht auch, Fitnesstraining? Das war ein Gedanke, den ich in diesem Roman, wo Schuld so präsent ist, dann doch irgendwie für mich entwickelt habe, diese These.
Ja, sehr spannender Gedanke. Ich glaube, ich würde das nicht ganz unterschreiben, weil eben, also natürlich beim Ablasshandel gab es auch keine Absolution, aber mir fehlt dann hier so ein bisschen der Gedanke, dass auch unsere Protagonistin an eine Erlösung glaubt. Sondern es endet ja so in nichts, wie du auch so, wie du schon mehrfach gesagt hast, dieser Roman. Und auch sie endet in nichts. Vielleicht endet sie aber auch als Erzählerin einfach, weil sie jetzt irgendwo angekommen ist und weil es nichts mehr zu erzählen gibt. Dann sind wir jetzt wirklich wieder sehr erneut in kratschen Überlegungsgefilden. Ich glaube einfach, das ist ein Roman, wo ich mich auf die Verfilmung freue. Ich habe das Gefühl, vielleicht das Fitnessstudio eignet sich, glaube ich, einfach wirklich besser als filmischer Ort, als Romanort.
Das kann total sein. Also über Oberflächen schreiben ist vielleicht nicht zwangsläufig so effektiv, wie diese Oberflächen dann zeigen, sie abfilmen. Ich habe gesucht, ob es so eine zeitgenössische Body- oder Body-Horror-Literatur gibt, und mir wurden dann so Sachen wie so Rachel Harrison oder Holly Bourne mit also Such Sharp Teeth und You Could Be So Pretty vorgeschlagen. Und es gibt da sicher auch noch einen größeren Katalog. Aber ja, mir scheinen doch die wichtigeren Beiträge zur Körperdiskussion, ganz unabhängig von ihren Qualitäten, tatsächlich so Sachen wie Julia Ducournau oder Coralie Fargeat zu sein, die alle so ein bisschen auf ihre Weise ein Echo von David Cronenbergs Arbeit darstellen, der schon gefühlt als Filmemacher zu einem der einflussreichsten der Gegenwart überhaupt herangereift, das durch diese neue Faszination mit Körpern und mit ihrer Auflösung ins Digitale, ins Fremdartige, der für mich mit The Shrouds auch so einen der wichtigen Filme darüber gemacht hat in diesem Jahr, einen der besten, eindrucksvollsten, irgendwie auch verschrobensten, der noch mehr vielleicht als Kessler so im Nichts endet, der auch die Totalität so fast so ausblendet oder sagen wir die Möglichkeit eines Endes, weil er das Gefühl hat, das ist irgendwie auch so eine Unterwerfung dann unter die Logik einer bestimmten Welt. Das habe ich auch hier bei diesem, naja, ich weiß nicht, ob es ein leeres Ende ist oder ein Verschwinden ins Nichts, wie du es beschrieben hast, sondern für mich schien das die Fortsetzung der Sehnsucht. Also der Grundgedanke schien mir dann am Ende zu sein, okay, was ihr im Fitnessstudio sucht, was ihr in der Arbeitswelt sucht, was ihr aber auch vielleicht im Gefängnis, im Zwang sucht, das ist irgendwie etwas, ein Sinn, ein Platz in der Welt, das intensive Leben. Das ist etwas, das ihr dort nicht bekommt. Aber es gibt auch keine Antwort auf die Frage, wo man es denn bekommt. Yeah. Und so ist es ein Roman über das ewige Unbefriedigtsein, über vielleicht auch die Kontrolle, die von diesen Orten ausgeht, die aber nie etwas eindämmen kann, was in uns ist. Und das ist, wie schon am Anfang gesagt, so diese unbeschreibliche Lust, diese Sehnsucht, das Begehren, das nie aufgelöst hat. Also so ist es vielleicht dann irgendwie fast so ein psychoanalytischer Roman, oder weißt du, so dass das Begehren immer neues Begehren mit sich bringt und so all diese Fragen, die wir halt so bei so Leuten wie Lacan oder sowas haben, ja, wo die Befriedigung des Begehrens ja nun, sagen wir, eine komplizierte Angelegenheit ist, über die man große, lange Bücher schreiben kann. Also ich fand das schon spannend, so diese Sehnsucht, die nie befriedigt ist als Romanthema. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht über eine größere Länge noch mehr entfaltet hat. Das ist sowieso, wie schon gesagt, einer der wenigen Romane, wo ich die ganze Zeit dachte, ich brauche mehr Wiederholung, mehr Raum, vielleicht noch einen Vergleichsrahmen oder sowas. Gleichzeitig weiß ich auch nicht, ob ich dann bei einem längeren Roman da nicht drüber geklagt hätte. Also man bewahr mich von dem, was ich mir wünsche. Jenny Holzer passt ja eigentlich auch dann allgemein wieder ganz gut hierhin. Ja, also ich habe das Gefühl, wir sind so langsam am Endpunkt des Ganzen, oder?
Das habe ich auch, aber trotzdem, ich würde den Roman durchaus empfehlen. Man kann das schon sehr gut lesen, man wird sich, wie man vielleicht in unserem Gespräch gemerkt hat, man kann sich da durchaus reindenken, man kann seine eigenen Thesen aufstellen und ich bin durchaus gespannt, von Frau Kessler vielleicht noch mal etwas mehr zu lesen irgendwie in der Zukunft, um dann vielleicht die Frage beantworten zu können, ist das eine Werkautorin?
Das ist eine interessante Kategorie, ich meine, ist nicht jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin irgendwie auch Werkautor, wer kann denn wirklich nur mit einem Einzelwerk so erklärt werden, klar gibt es das auch, aber ich fand ganz interessant, in einem Interview mit dem Spiegel oder in einem so Reportagetext mit dem Spiegel stand der Satz, ein bisschen verbeißen muss man sich ja schon. Und ich meine, das ist natürlich einerseits ein ganz lustiges Wortspiel hier zu diesem Roman, wo ein Biss natürlich sehr massive, blutige Konsequenzen hat. Andererseits ist das auch, glaube ich, wie wir hier Romanen begegnen, so ich habe das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen unbefriedigt von dem, was so in den meisten Literaturkritiken steht und will dann irgendwie weitersuchen. Und ich habe auch das Gefühl, so was wir hier machen, war ja wirklich so eine Grabebewegung und so ein bisschen sich auch so um den Roman drehen, aber das scheint mir auf jeden Fall ein guter Ansatz zu sein, den sie da gefunden hat und ich habe auch Freude an diesem Roman gehabt, fand irgendwie diesen Grundgedanken super spannend, der da im Untergrund verbuddelt ist und werde auf jeden Fall den nächsten oder auch die beiden davor mit großem Interesse lesen, also ich würde schon auch ganz vorsichtig den Daumen nach oben recken, ich bin glaube ich tendenziell bei aller Kritik, die ich habe, doch irgendwie auf der Seite dieses Romans, der für mich durchaus Stärken hat.
Lukas, was gibt es denn nächste Woche? Welches Blockbuster-Programm haben wir vorbereitet?
Man kennt uns, wir sind immer mit den größtmöglichen Angeboten da und diesmal sind wir wirklich, glaube ich, beim Begriff Blockbuster angekommen, denn sagen wir, so eine doch recht wichtige Figur für diesen Podcast, Caroline Wahl, hat einen neuen Roman, die Assistentin erscheint bei Rowohlt und parallel dazu, wir haben es hier mit dem Double Whammy, mit dem Doppeltreffer zu tun, kommt die Filmadaption von 22 Bahnen in die Kinos. Ich werde eine Preview-Vorführung in Karlsruhe besuchen. Ich werde dafür extra ein ganzes Stück fahren und damit wir das rechtzeitig in den Podcast unterbringen, also das nächste Mal gibt's das Doppelpack Caroline Wahl. Wir haben die Wahl mal wieder.
Oh Mann. Ich hoffe, du liest die Assistentin auf deiner Bahnfahrt nach Karlsruhe, damit du so richtig im Wahlmodus bist. Und ich werde auch noch eine Preview besuchen. Ich habe den Film, ihr konntet den Film ja bereits schon sehen, aber das ist jetzt auch 2 Monate her. Und Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, wie es beim zweiten Mal wird. Ich bin gespannt, mit wem ich da so im Kino sitzen werde. Ob Leute kampieren werden vor dem Kino. Ob es Mitternachtsverkäufe geben wird. Denn der Karo-Wahl-Hype kennt keine Grenzen. Wir freuen uns.
Nein, ich werde das Ganze natürlich mit einem Kaffee im Wahllokal lesen. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Was ist eigentlich dein Lieblingswahl?
Finn, gleich gibt's Streit und ich habe keinen Bock auf Wahlkampf.
Tschüss.
Tschüss.